Heute klären wir mal wieder finale Fragen. Was heißt es, wenn sich ein Profi frei nimmt? Wie macht man sich ganz schnell ganz fit oder ganz kaputt? Im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Das Schöne ist, ihr könnt es nicht sehen, aber Philipp lächelt schon bei dieser Ankündigung, weil ihr ahnt schon, schön, dass ihr dabei seid. Es geht darum, was Philipp so treibt, vor allen Dingen, was ihn so zerstört hat die letzten
ja, schön,
Tage.
Wie geht's dir? Dich zu sehen, Ralf. An sich geht's mir ganz gut. Ich bin ein bisschen müde und die Beine sind auch ein bisschen müde und habe ich mir freigenommen gestern und heute. Den Nachmittag habe ich mir freigenommen. Für mich ist es fast ein Ruhetag, aber ich bin natürlich heute Morgen schon 20 Kilometer gelaufen. Und heute habe ich sogar noch ein paar Bergsprints gemacht, um noch ein bisschen zu gucken, dass die Beine vor morgen ein bisschen Spannung haben. Aber ja, ich war ein bisschen müde die letzten Tage. Ich habe nochmal nachgeschaut, 4-5 Wochen waren relativ intensiv, sowohl was bei mir die Umfänge anbelangt, als auch die verschiedenen Tempoprogramme, Fahrtspiele, Tempodauerläufe, Tempolaufprogramme, die waren alle ziemlich challenging. Also Samstag war es morgens, hatten wir auch ein sehr langes Programm auf der Bahn, was mich sehr glücklich gemacht hat, weil ich das sehr gut hinbekommen habe. Aber ich habe diesen Mittwoch beim Fahrtspiel gemerkt, das, was ich da sehr gut gemacht habe, hing wohl noch ein bisschen nach. Und nachdem wir in der letzten Folge ja schon angekündigt hatten, dass bei mir diese Woche eine ziemliche Mördereinheit ansteht und die steht bei mir morgen an, dieser Special Block, wo zwei sehr qualitative Trainingseinheiten anstehen am gleichen Tag, da bin ich aktuell immer noch nicht ganz mir im Klaren, wie ich das morgen überstehen soll, aber ja, wir werden wahrscheinlich sehr früh anfangen und sehr spät abends aufhören, das ist so zumindest der grobe Plan, weil es wird morgen in Regensburg auch sehr heiß, das heißt, ich stelle meinen Wecker schon mal auf 5 Uhr und aktuell ist geplant, dass ich dann um 7 Uhr an der Fähre in Regensburg, an dieser kleinen Straße, da erstmal den ersten Part erledige, hoffentlich. Und meine Freundin wird mich dankenswerterweise auf dem Fahrrad begleiten, sodass ich unterwegs zumindest auch ein bisschen was trinken kann. Und im besten Falle bin ich dann um 8:30 schon fertig mit dem Programm. Aber sogar ein bisschen weniger, ehrlich gesagt. Es wird eigentlich nur eine gute Stunde, wenn alles klappt. Aber ja, ich weiß ja, dass dann noch eine zweite Einheit kommt, die mit sehr vielen Runden auf der Bahn enden wird. Und da kriege ich aber jetzt auch Verstärkung. Das wird morgen echt super. Also wir werden, denke ich mal, ich weiß nicht, wie lange das Stadion offen hat, 6-7 so rum starten. Hell genug ist es ja. Und dann wird mich Jonas Fischer auf dem Fahrrad auf der Bahn begleiten. Das haben wir auch wieder angemeldet bei der Stadt für die Leute aus Regensburg, weil ist eigentlich ja verboten, aber habe ich eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Und ein Triathlet wird mich noch unterstützen, der Maximilian Sperl, der inzwischen in Nürnberg trainiert, aber eben auch aus Regensburg kommt und ein sehr guter Freund von Jonas auch ist, der wird einen Teil seines Programms mit mir trainieren. Insofern bin ich morgen Abend auch nicht alleine. Die Frage wird nur sein, wie viel ich da noch von dem zweiten Part schaffen werde.
Also da sind ja jetzt ein paar Fragen, die sich schon stellen. Ja, also erstmal diese, ich gebe mir frei und laufe nur 20 Kilometer. Tatsächlich ist das ja so eine Grundsatzfrage, die ja auch echt viele Läufer beschäftigt. Was mache ich? Ja, mache ich tatsächlich Ruhetage, es in gar nichts machen, also Beine hochlegen und im besten Fall sich ein bisschen massagemäßig oder so verwöhnen lassen? Gehe ich zum Aquajoggen, gehe ich vielleicht mal schwimmen oder setze ich mich aufs Fahrrad? Oder laufe ich entspannt? Ja, weil viele haben ja, es geht mir manchmal auch so, wenn ich wirklich einen ganzen Tag nichts mache oder aber im Auto sitze oder irgendwie jobtechnisch unterwegs bin, dann geht es mir am nächsten Tag nicht besser, sondern eher ein Hauch schlechter. Ja, das heißt, die Frage ist ja, ob man dann nicht sagt, okay, ich laufe lieber ganz entspannt ein halbes Stündchen oder ich setze mich mal aufs Rad oder gehe schwimmen. Wir haben ja schon mehrfach gehört, Flieger ist kein Freund des Alternativtrainings. Das heißt, sein Alternativtraining ist langsamer laufen als schneller laufen, ja, oder noch ein bisschen langsamer laufen. Ja, das ist die super Alternative. Wie geht es dir am besten? Wie geht es dir, wenn du wirklich mal einen Tag gar nichts machst nach so relativ fetten Einheiten? Weil du hast ja gesagt, die wirken ja oft noch nach, so in der Muskulatur.
Also tatsächlich war es zum Beispiel so, dass ich mir neulich auch mal bei einer Trainingseinheit den einen Zeh komplett kaputt gemacht habe, was zwar verwunderlich ist, weil wir mit unseren Schuhen ja so viele Kilometer laufen und man das alles so gewohnt ist, aber trotzdem ist halt manchmal, keine Ahnung, dann vielleicht der Socken ein bisschen verzogen oder du machst so viele Runden auf einer Bahn und dann kriegst du irgendwie ein bisschen Impact und Fakt war, das Programm war da gut, aber wenn du dann halt später zu Hause deine Socken ausziehst und siehst, dass der halbe Zeh weggesäbelt ist, dann nehme ich auch mal einen Tag frei, nicht weil ich sage, ich kann nicht mit den Schmerzen am nächsten Tag laufen, wenn das komplett offen ist, sondern eher darum, dass man halt sagt, es ist einfach dumm, wenn man so einen Heilungsprozess ewig in die Länge zieht, dann macht es einfach viel mehr Sinn, dass das logischerweise abheilt bzw. trocken wird, sodass da nichts irgendwie in die Wunde kommt und dann läufst du mal weiter. Aber witzig ist natürlich, dann würde man jetzt denken, ja, so ein Ruhetag tut vielleicht auch mal ganz gut, so ein kompletter Ruhetag und ich wehre mich jetzt auch nicht gegen komplette Ruhetage, aber zum Beispiel, wenn man das als Beispiel nimmt, nach einer intensiven Einheit, ich habe mich den zweiten Tag danach nicht besser gefühlt, ehrlich gesagt, sondern das ist dann irgendwie so ganz merkwürdige Mischung aus, einerseits hast du ein gutes Programm gemacht, dann einen, sagen wir mal in Anführungszeichen, erzwungenen Ruhetag eingeschoben und dann der Körper kommt irgendwie komplett nicht mehr klar. Wenn du dann wieder läufst, zwei Tage später, da fühlst du dich wie vom Laster überfahren. Grundsätzlich bin ich aber kein Gegner von Ruhetagen. Es kommt immer nur ein bisschen drauf an, in sagen wir mal, in welchem Kontext die eingeplant werden. Bei mir ist halt so, nächste Woche habe ich einen Wettkampf und diese Woche ist bewusst noch als, sage ich jetzt mal, Belastungswoche eingeplant. Da geht es jetzt nicht bei mir jetzt gerade darum, da ja aktuell kein Marathon ansteht, wie wir wissen, ohne Hamburg. Also geht es jetzt nicht darum, ob da 10 oder 20 Kilometer mehr in der Woche sind. Also sprich, ob das jetzt 190 oder 210 sind, ist jetzt nicht so entscheidend. Aber es soll natürlich schon eine Belastungswoche sein. Das heißt, du sollst schon natürlich, es ist schon so konzipiert, dass du auch in einer gewissen Müdigkeit, sage ich jetzt mal Anführungszeichen, die Programme angehst, weil wir natürlich nächste Woche vor dem Rennen, ich guck mal kurz rüber auf den Trainingsplan, ja, im Prinzip ist eigentlich, wenn ich morgen überstehe, ist die Sache eigentlich gegessen, sage ich jetzt mal, dann mache ich am Samstag zweimal locker 10, 11 Kilometer easy, also wirklich locker traben, ich glaube Sonntag ist nur eine Einheit drauf, 18 Kilometer locker. Und Nachmittag auch frei komplett und ich glaube, dann ist auch nur Montag und Dienstag gedoppelt und sonst nur noch einmal am Tag locker joggen. Und das ist gemessen daran, was ich die letzten Wochen trainiert habe, schon also wirklich ultra, ultra Sparprogramm und da wird der Körper sich auch sehr stark erholen. Es ist aber halt auch so, wenn du vor einem Wettkampf zum Beispiel, ich mag es zum Beispiel, gibt es Leute, die mögen gerne vor dem Rennen den Tag vorher einen Ruhetag. Ich bin eher jemand, der zwei Tage vor dem Wettkampf gerne, zum Beispiel vom Marathon klassischerweise, gerne komplett frei macht, am Tag vorher halbe Stunde vielleicht nochmal ein bisschen die Beine bewegt und vielleicht zwei, drei Steigerungen macht, sodass man zumindest ein bisschen Laufgefühl am Vortag nochmal hat. Aber das ist ganz unterschiedlich und ja, ich zum Beispiel sowas wie heute, also wenn es in so einem Trainingsblock gibt es auch immer mal Phasen, vielleicht für die Leute, die uns jetzt zuhören, man hat viele gute Tage, aber was ja sonst gerne so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen wird, auch wir haben sehr viele schlechte Tage. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass bei uns jeder Tag sich super geil anfühlt und alles float und locker von der Hand geht. Ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich so ein ständiges Austarieren, wie viel kann man sich zumuten, und um halt das nächste Programm wieder einigermaßen zu schaffen. Und ich habe schon gelernt, mit zunehmendem Alter, manchmal ist weniger mehr, da hat es auch echt lange gebraucht. Ich war sehr lange, vor allem in jungen Jahren, eher immer so unterwegs, dass man mit dem Kopf durch die Wand muss. Das hat dann auch meistens langfristig nicht so gut funktioniert. Und man muss das dann halt zulassen, dass man den Trainingsplan, der ist halt nicht in Stein gemeißelt, dass man den adaptiert. Hatte ich letztens erst mit Renato ein Telefonat, wo wir auch darüber gesprochen haben, wo ich halt ja auch gesagt habe, du, ich habe die Einheit da mal weggelassen oder das ein bisschen modifiziert. Und da hat er auch gesagt, naja, das ist auch vollkommen richtig und gut so. Ich bin in Italien, du bist in Deutschland. Ich kann ja auch nicht jeden Tag in dich reingucken, wie es dir geht. Das ist ein Plan, der ist, das ist eine idealisierte Form, wie alles klappen soll. Aber letzten Endes kommt es auf die harten Tage auch an, dass man die bestmöglich absolviert. Und da ist es natürlich sehr gut und sinnvoll, wenn man auch auf sein eigenes Körpergefühl hört. Letzter Punkt da dazu von mir. Es kann schon manchmal helfen, locker zu laufen. Auch wenn es zum Beispiel wie heute Morgen jetzt bei mir, es war nicht schnell, also, was war das? 3,53, das ist dann für 20 Kilometer, was haben wir da? Eine Stunde 17 oder so. Also, ich war schon über eine Stunde laufen. Loslaufen hat sich katastrophal angefühlt. Also, super zäh, super schwer, so wie gestern eigentlich auch. Aber tatsächlich ist es so, wenn man sich dann nicht hetzt oder nicht sich da reinbeißt und irgendeine bestimmte Zeit laufen will, sondern einfach, wenn man sich die Zeit lässt, den Körper mal ein bisschen laufen lässt, dann ist es schon so, dass ich mich am Ende vom Dauerlauf wesentlich besser gefühlt habe. Und am Ende tendenziell vom habe ich jetzt auf der Auswertung auf der Polar Flow App auch erst gesehen. Währenddessen habe ich das gar nicht groß kontrolliert, wie schnell ich bin oder nicht bin. Aber ich habe halt angefangen mit knapp über 4 Minuten Tempo und aufgehört mit, ich glaube, 3,40 oder sowas. Also nichts Außergewöhnliches, aber man hat ja gesehen, der Körper kam dann auch ins Laufen. Und manchmal muss man sich schon zwingen, auch an einem Tag, wo man sich vielleicht nicht so gut fühlt, einfach trotzdem locker seine Runde laufen zu gehen, weil danach ist dann schon besser. Es ist ja trotzdem, der Stoffwechsel wird ja angeregt. Ich gebe dir aber natürlich auch recht, wenn jemand eine Affinität hat zu Alternativtraining, muss sowas ja nicht zwangsläufig laufenderweise absolviert werden, sondern kann ja dann zum Beispiel auch eine lockere Radausfahrt sein oder ja, wer kann und wem das Spaß macht, natürlich auch gerne Wasser.
Ja, das ist ja auch immer so ein Kampf mit sich selber, logischerweise. Ja, wenn man jetzt noch eine Familienarbeit und so weiter Belastung dazu hat, dann weiß man ja nicht so genau, ist es jetzt besser, wenn ich laufen gehe oder macht mich das halt komplett in den Keller? Das ist ja wirklich auch eine Sache, die man, glaube ich, erfahren muss und die man irgendwann einfach auch von sich selber am besten einschätzen lernen muss. Denn es kann ja schon sein, dass man dann den Schweinehund nicht besiegt und auf der Couch sitzen bleibt. Und das kann okay sein, aber viele...
Da muss man jetzt auch kein schlechtes Gewissen deswegen haben. Sowas ist auch ganz normal.
Und dann ist ja umgekehrt halt auch oft der Fall, dass man sich total bescheuert fühlt und wie du es beschrieben hast, der losläuft und denkt, ach du Jemine, ja.
Das wird sehr heute.
Ja, aber ich habe das auch schon gemacht, dass ich dann halt radikal abgekürzt habe. Ja, also wenn ich merke, heute ist nicht, ja, also sowohl beim Laufen, wobei beim Laufen ist tatsächlich eher so eine Bewegung drin in dem Gefühl, ja, so wie du es beschrieben hast, dass wenn man ein bisschen reinkommt und dann halt irgendwie mal der vermehrte Fettstoffwechsel einsetzt, dass man sich dann wieder besser fühlt. Bei mir, wenn ich aufs Fahrrad springe und merke, es ist heute nicht, dann wird es auch nicht besser. Ja, und dann radikale Abkürzen, das kann dann halt auch mal helfen. Oder dass man sagt, okay, ich gehe jetzt einfach wieder nach Hause, ja, oder ich wandere oder laufe ein kleines Stückchen, keine Ahnung, ja, und gehe wieder nach Hause. Ja, weil warum soll man es erzwingen? Das geht dann halt auch relativ schnell in den Keller, wenn man denkt, oh, ich muss jetzt unbedingt diesen Trainingsplan erfüllen, den man sich vielleicht aus dem Internet runtergeladen hat, die ja dann oft eben auch idealisierte Strukturen von irgendeinem idealisierten Training sind, im schlechteren Fall ein Hochleistungstraining einfach runternivelliert ist auf andere Geschwindigkeiten. Das funktioniert meistens so nicht, weil die Gesamtbelastung ja eben auch auf eine profimäßige Regeneration ausgelegt ist. Und die sieht dann halt oft anders aus, ja, weil wer kann sich schon wie Profiläufer, wie ein gewisser Philipp P. aus R., damit das 3 Stunden lang einfach mal ablegen, ja? Ich meine, das ist
du wirst lachen, ich habe gestern Nachmittag wirklich 2 Stunden komatös geschlafen. Ich war sowas von aus dem Leben hier raus und dachte dann, als ich aufgewacht bin, das ist nicht euer Ernst, das ist auf einmal 4 Uhr, was ist hier passiert? Ich dachte, das ist so ein halbes Stündchen oder so. Aber dann ist auch ein Zeichen dafür, dass es der Körper offensichtlich braucht. Und ich glaube, was man halt auch wirklich sich, egal ob Profi oder ambitionierter Freizeitsportler, immer wieder vor Augen führen muss, wir sind ja keine Maschinen, also auch ich nicht und auch wenn man das als Sportler oder Profisportler, der das als Beruf hat, natürlich nicht gerne eingesteht, nicht jeder Tag ist gleich und manchmal, warum auch immer, dauert halt die Regeneration eines bestimmten Programms länger als ein anderes oder man schläft mal schlechter, was auch immer, da gibt es 1000 Möglichkeiten, warum man sich mal besser und mal schlechter fühlt. Die leichteste Variante ist, und das ist die, die am wenigsten Mut erfordert, und das weiß ich, weil ich es früher immer so gemacht habe, ist halt, sich an diesen Trainingsplan, den man nun mal hat, einfach zu klammern und reinzubeißen und einfach stumpf, deutsch diszipliniert, so wie man das immer auch gelernt hat, einfach das Zeug runterzuarbeiten und zu machen. Das kann schon mal phasenweise gut gehen. Ganz oft geht es aber dann in eine Richtung, die nicht so erfolgversprechend ist. Entweder, weil man dann in ein Übertraining kommt, weil man vielleicht in eine Verletzung reinkommt, weil einfach der Körper nicht mehr nachkommt im Regenerieren und man sich einfach weiter im Keller runter trainiert. Mehr Mut erfordert tatsächlich mal was nicht zu machen oder was anders zu machen, als es drinsteht. Natürlich ist ein Plan dazu da, dass man eine grobe, wie soll ich sagen, Leitlinienrichtung hat und im besten Fall kann man den so erfüllen, aber wenn das körperliche Befinden nicht so ist, aus den genannten Gründen, dann ist es oft besser, da eben eine Anpassung vorzunehmen, die meistens dann halt darauf abzielt, sich mehr Zeit zu geben, zu erholen. Und dann ist man ehrlich gesagt, ist das sehr viel erfolgversprechender, dass man die wichtigen Einheiten und die wichtigen Tage auch hinbekommt.
Ja, irgendwie mag ich ja deinen Trainer auch, ich kenne den nicht, aber das, was du mir so schilderst, gefällt mir, dass du jede Woche sagst, ja, wenn ich morgen überstehe, dann könnte ich eventuell überleben diese Woche. Ja, das gefällt mir irgendwie. Aber auf der anderen Seite ja auch doch eine bestimmte Gelassenheit dir versucht zu vermitteln, dass man sich eben nicht preußisch-deutsch pflichtbewusst an die genauen Zahlen, Worte und Umfänge in so einem Plan hält, sondern sagt, ich muss das auch machen und ich muss es auch machen können, ja. Auf der anderen Seite
absolut
dann eben auch eine echte Herausforderung, weil wie will ich besser werden, wenn ich mich nicht selber fordere, ja, das ist eben auch genau der Punkt und das ist natürlich dann eben je individueller, je besser logischerweise, ja.
Ich war gerade eben, ich habe es dir vorher geschrieben, ich war noch nach meinem Physiotermin, habe ich mich noch kurz mit Jonas Koller getroffen, der bei uns ja auch schon im Podcast zu Gast war, zum Mittagessen, bevor er zum Physio ging, ist zu Jan, und haben uns eben auch noch kurz unterhalten. Er war jetzt gerade eine Woche mal wieder in der bayerischen Heimat, bevor er jetzt wieder nach Wattenscheid fährt. Und ja, war halt natürlich auch interessiert, wie das Training so läuft bei mir und ein paar Sachen wusste er natürlich, weil wir uns ja so auch mal schreiben und so. Und dann hat er auch gesagt, ja, aber also was machst du gerade? Hamburg ist jetzt abgesagt, du trainierst wie so ein Verrückter, was ist der Plan? So, dann habe ich gesagt, ja, nächste Woche mal ein Testrennen, dann gucken wir mal, ist ja jede Woche gefühlt was anderes, jetzt ist ja wieder der Quali-Zeitraum vorgezogen und London ist ja dann wieder theoretisch im Quali-Zeitraum und alles mögliche, das ändert sich ja gefühlt ständig, die einen sagen, Halbmarathon-WM kann stattfinden, die anderen sagen, nee, die findet auf jeden Fall nicht statt. Also ich sage einfach, ich versuche jetzt das Beste aus dieser Corona-Zeit, die ja an sich nichts Geiles ist, keine Frage, zu machen in dem Sinne, dass ich versuche mit dem Training, was für mich immer noch neu ist, weil man darf nicht vergessen, mit Renato Canova arbeite ich auch erst seit Januar, Mitte Januar diesen Jahres zusammen, da ist eigentlich jede Woche irgendwas Neues in diesem Trainingsplan drin, was ich so in meinem Leben noch nie gemacht habe. Und ich versuche einfach die Situation auch ohne Wettkämpfe aktuell so zu nutzen, dass ich bestmöglich mich versuche, an dieses Training zu gewöhnen und mich mit diesen Trainings, auch neuen Trainingsherausforderungen, und deswegen, das stimmt schon, es gibt mindestens zweimal die Woche irgendwas in dem Plan, wo ich mir denke, ey, keine Ahnung, wie ich das machen soll, habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und klar, manche Sachen klappen besser, manche klappen nicht so gut, bei vielen Dingen überrascht man sich selber, und ich nehme das jetzt als, wie soll ich sagen, längere Test- und ja, Aufbauphase, die da jetzt halt nun mal so ist. Und wenn es Rennen gibt, an denen ich teilnehmen kann, dann will ich die natürlich auch gerne machen und versuchen, da das in der Wettkampfsituation zu überprüfen. Aber ja, ist viel, viel ausprobieren bei mir aktuell.
Gib uns doch mal so eine Idee, was du morgen früh machen darfst, weil das klang jetzt schon so geil, dass du um 5 Uhr morgens aufstehst, da tippe ich mir ja schon ganz zart an die hochstehende Stirn. Ja, das ist natürlich viel zu früh. Aber du wirst einen Grund haben, warum du viel Zeit für morgens einplanst. Das Wetter ist der eine Punkt. Aber wahrscheinlich auch eine relativ lange Pause, um am Abend irgendeine Chance zu haben. Ja.
Ja, und vor allem auch Zeit zu haben, möglichst viel zu essen, weil das ist auch so ein Punkt, was heute auch Jan wieder gesagt hat. Er hat gesagt, Junge, jedes Mal, wenn ich dich auf der Physiobank sehe, habe ich das Gefühl, du wirst weniger. Und er hat gesagt, ja, ich merke es auch, aber ich kann gerade nicht mehr essen. Also ich bin wirklich durchgehend gerade am Essen, und der Körper verbrennt in einer Tour bei mir. Das ist echt Wahnsinn. Ja, also idealisiert wäre morgen. Die Frage ist natürlich, wie viel man davon schafft, muss man sehen. Ich hatte ja in Kenia schon einmal das Vergnügen, so eine Grenzerfahrung machen zu dürfen. Bei mir wäre morgen früh geplant 10 Kilometer in 33,20. Das ist noch der angenehme Part. Das ist 3,20er Tempo. Dann habe ich 5 Minuten Pause und dann 10 Kilometer in 30,40. Dann ist der Vormittag erstmal vorbei, dann haben wir aber auch schon 20 Kilometer.
Und das war schon ziemlich schnell dann auch, ja.
Und Nachmittag steht drauf, oder abends dann eben in dem Fall, ich versuche es echt so spät wie möglich zu machen, ohne dass es an der Platzwart rauswirft, aber 15 Minuten Warm-up kurz, also einfach 3-4 Kilometer einlaufen. Dann 6 Kilometer in 3,10. Dann auch kurze Pause, 5 Minuten, und dann 10 mal 1000 in 2,57. Mit 200 Meter Trabpause, so in einer Minute 1,15. Und dann hast du, wenn du alles schaffst, sind wir da bei 41, 42 Kilometer am Tag, wovon halt gefühlt bis auf das Einlaufen da unten und die Trabpausen, sagen wir mal, 36, 37 Kilometer doch relativ schnell sind, sagen wir es mal.
Ja, also,
Wettkampftempo. Meine ich, ich habe keine Ahnung, wie das morgen wird.
Ja, Wettkampftempo, also, oder die Tausender sogar unter Wettkampftempo. Ne? Aber auch das ist ja
das ist schon unter Halbmarathon-Tempo.
Ja, das ist ja der Punkt. Auf der einen Seite muss man die langsamen Einheiten haben, haben wir ja, ne, 80-20-Prinzip, also 80% ja, die langsamen Einheiten, die hast du jetzt in den letzten Tagen gemacht und dann muss man halt auch mal schneller laufen als Wettkampftempo, weil sonst wird man nicht schneller, das ist leider so. Machst du einen Livestream?
Und so ein Special Block, das nur noch als kurz als an
Doppel,
die Zuhörer.
Als Doppel, ja.
Das mache ich jetzt nicht jede Woche, ne? Also das ist sowas, was du gefühlt, was weiß ich, den letzten habe ich im Januar gemacht. Also das, wenn jetzt ein normaler Trainingsprozess weiter stattgefunden hätte in der Corona-Zeit, würde ich jetzt mal tippen, aber das ist nur eine Vermutung, solange bin ich jetzt noch nicht bei Renato, dass sowas vielleicht alle 4 bis 6 Wochen vielleicht einmal drin ist. Sowas kannst du nicht, also so eine Einheit, weil die braucht natürlich auch entsprechend Nachbereitung und Erholung. Ne? Das ist schon ein richtiges Brett, das ist wie ein Wettkampftag oft, also auf 2 Einheiten, das ist ja Wahnsinn. Aber klar, man merkt natürlich, hier wird viel in einem qualitativen Bereich an einem Tag mal geblockt auch, weil letzten Endes muss man halt sagen, ja, ein Marathon ist halt auch 42 Kilometer schnell, sag ich jetzt mal. Und da werden halt verschiedene Ranges abgedeckt im Verlauf des Tages von langsam als Marathontempo, ungefähr Marathontempo, schneller als Marathontempo. Und ja, bin gespannt. Also das wird morgen unter dem Motto, glaube ich, One Day in Hell stattfinden.
Ja, wir müssen ja nochmal dran erinnern, diese Einzeleinheiten, die sind schon Bretter. Das kann man jetzt nicht, um Gottes Willen, irgendwie adaptiert auf seine Geschwindigkeiten zu Hause einfach mal so nachmachen, weil das ist ein Gesamtkonstrukt in einem Trainingsplan. Die Norweger machen auch solche Sachen, die auch gerne...
Die Ingebrigtsens viel.
Ja, ja, genau. Intensive Intervalle zweimal am Tag machen. Ja, also das ist halt auch ein richtiges Brett. Aber auch das wird vor- und nachbereitet. Ja, das sind ja halt so Sachen, wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen. Dann diese Einzeleinheiten poppen dann gerne mal auf irgendwo in der Literatur oder in irgendwelchen Heldenberichten. Aber man sieht natürlich nicht den gesamten Trainingsplan, ja, weil der in der Regel
das ist das Problem
auch viele langsame Kilometer, Regenerationsphasen und so weiter beinhaltet und die dann gerne ausgeklammert werden. Vielleicht können wir an der Stelle ja nochmal auf eine Zuschrift eingehen, die uns ein laufbegeisterter, wie soll ich sagen, der bereit ist, sich selbst zu martern, geschickt hat. Fragt nach dem John Terry Training. John Terry, früherer Fußballspieler, der in der Vorbereitungsphase ein relativ bretthartes Vorbereitungsprogramm gemacht hat. Vorab, bevor ich das erkläre, wie das aussieht, die englischen Teams sind bekannt dafür, dass sie extrem harte Vorbereitungsprogramme fahren. Es hat sicher auch damit zu tun, dass die Laufanforderungen in der englischen Liga zumindest gefühlt immer noch höher sind als in anderen Ligen in Europa, weil da relativ viel über Körperlichkeit ging. Das hat sich sicher ja in den letzten 10 Jahren auch ein bisschen verändert in Richtung mehr Spielkultur, weil ja sehr viele internationale Top-Leute in die Premier League eingekauft worden sind. Aber die traditionelle Vorbereitung ist eher, also ich nehme mal so ein Zitat aus Asterix bei den Olympischen Spielen, da hieß einer, hau drauf und Schluss. Ja, und so ist das oft. Ja, also die rennen wie die Geistesgestörten und zwar oft im Intervalltraining-Bereich. Und das John-Terry-Training ist auch ein sehr spezielles Intervalltraining, das man aus dem Bereich des hochintensiven Intervalltrainings sicher anordnen muss. Und zwar laufen die auf einem Laufband, ja, also für mich schon Grenze, ja, mit einer Steigung von 12%. Das heißt, da brauchst du erstmal Anlauf, damit du überhaupt auf das Laufband drauf kommst, weil sonst fällst du nämlich runter rückwärts, ja. Dann wird das Laufband auf 18 km/h gestellt. Es gibt ausreichend Laufbänder, die das gar nicht können, so schnell das Ding drehen zu lassen. Und dann macht man 20 Sekunden Belastung und 40 Sekunden Entlastung und das Ganze 15 Mal. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr das machen wollt, probiert mal sowas Ähnliches vielleicht aus. Geht halt einfach am besten irgendwo an den Berg, ja, der eine schöne Steigung hat. Und rennt da einfach mal 20 Sekunden hoch, dann 40 Sekunden wieder runter und 20 Sekunden wieder hoch. Das kann man ein paar Mal machen. Das ist hochintensives Intervalltraining. Aber das macht natürlich kurzfristig schon fit. Das darf man nicht übersehen, ja? Wenn man es gut vorbereitet und gut nachbereitet. Ja, absolut. Auch so ein absoluter Hit, das ja auch relativ viel in den Fitnessstudios angeboten wird, ist Tabata-Training. Ja, wir haben letzte Woche mit Wolfgang Feil ja auch darüber gesprochen, weil die das in ihrer Firmenzentrale machen.
Ja. Mittagspause.
Ja, Mittagspause, genau. Tatsächlich ist das Tabata-Training ja nur 4 Minuten lang. Nicht 8 Minuten, sondern nur 4 Minuten genau. lang. Ja. Also weil das eben diese Belastung von 20-10 hat. 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Entlastung. Das Ganze dann 8 Mal sind 4 Minuten. Das reicht dann schon als harte Intervallbelastung, um einen wirklich guten Trainingseffekt zu erzielen. Tabata ist ziemlich gut erforscht und auch wirklich vernünftig einzubauen in Trainingsprogramme, aber nicht 5-6 davon machen und dann denken, ja, juhu, das wirkt jetzt auch 5-6 Mal so gut. Das ist nicht der Fall, denn die Gefahr, dass man sich dabei verletzt oder dass man halt so kaputt ist und dass man die nächsten Tage nicht den nächsten Tag, sondern den nächsten Tage dann wirklich low trainieren muss, die ist halt einfach da. Wenn man es nicht beachtet, dann wird man vielleicht kurzfristig ein bisschen besser, aber man zerstört sich halt auch. Das geht ganz schnell.
John Terry. Ja, also ich musste fairerweise, als ich die Mail gelesen habe, erstmal das auch googeln. Hat mir jetzt so aus dem Stegreif dieser Begriff gar nichts gesagt. Aber ich habe mir dann auch ein, zwei YouTube-Videos angeschaut. Da gibt's ja genügend, wo man sich das anschauen kann, wie das so abläuft. Ja, ist extrem. Wem es Spaß macht, der kann es ja mal ausprobieren. Für mich wäre es jetzt, glaube ich, nicht so. Aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, sich innerhalb kürzester Zeit aus dem Leben zu schießen, glaube ich.
Aber es ist ja trotzdem auch sicher ein ernsthafter Ansatz zu sagen, ja, okay, jetzt komme ich halt aus einem sehr langen Grundlagentraining, ja, Covid-Wintertraining davor. Und jetzt kommt vielleicht irgendwas aufgepoppt. Ja, du hast es eben angekündigt. Mhm. Ja, der internationale Verband hat die Qualifikationszeit für die Olympischen Spiele zurückgenommen. Nämlich, man kann sich ab dem 1. September wieder für die Olympischen Spiele, sollten sie denn im nächsten Jahr stattfinden, qualifizieren im Marathonlauf. So, jetzt ist die Option noch da, dass der London-Marathon stattfindet als Elite-Marathon. Die Entscheidung fällt in der nächsten Woche. Ja, 7. oder 8. August ist angekündigt, wird die Entscheidung fallen. Das ist ja sehr gut denkbar, gerade unter der Maßgabe, jetzt ist 1. September. Also, ich glaube, für 1. Oktoberwochenende ist London avisiert. Und dann,
ich habe schon die Strecke geschickt bekommen.
Ja, siehst du, so geht es nämlich schon ab, ne? Oh, das ist
Hyde Park. Kannst du das sehen, wie lang die ist? Die ist nicht sehr lang.
Oh, nee. Das sind aber viele Runden.
Ja, das wären sehr viele Runden.
Ist das Hyde Park?
St. James Park.
St. James Park, okay. Das sind sehr, sehr viele Runden übrigens. Ne?
Das, ja, wahrscheinlich das habe ich mir auch gedacht.
Sind das irgendwie 18 Runden oder sowas, ne? Sowas in der Presse. Ja. Oh Gott, da kriegst du aber einen Drehwurm. Ja, das ist was für Bahnläufer, das ist was für dich, ne? Ehemalige Bahnläufer, die sind da vorne.
Ich hab auch erst, die Runde, wenn du die siehst, sieht die erstmal ganz gut aus, nicht so viele enge Kurven und so, klar, eine Runde halt einfach, aber dann habe ich unten gesehen, wie viele Kilometer das sind und da dachte ich mir so, oh, okay, das ist also, ja, aber klar, die können keine große Runde machen, weil die bestimmt auch, ich bin jetzt in Großbritannien nicht so firm mit den aktuellen Verordnungen, aber sie werden ja auch nicht groß eine Zuschauer, also sie wollen ja keine Zuschauer bestimmt da haben, schätze ich jetzt mal, sonst kriegen sie es wahrscheinlich auch nicht genehmigt. Und wenn wir dann, ohne dass ich da jetzt Insights habe aktuell, aber da reden wir wahrscheinlich von maximal, wenn sie viele hätten, wirklich viele, dann reden wir da vielleicht von 100 bis 200 Athleten, Männer und Frauen zusammen schon gezählt. Und die kannst du auf so einer Strecke verteilen, ohne dass es da wahrscheinlich Schwierigkeiten gibt. Und ja, anders wird es wahrscheinlich sonst kaum möglich sein. Aber ich weiß auch noch nicht, ob es jetzt final dann durch ist oder nicht, aber es wäre am 4. Oktober,
ja,
glaube ich.
Oder? Auf jeden Fall der erste Sonntag im Oktober, ja. Ne, also, genau, so, und jetzt steht er dann plötzlich da und dann brauchst du aber ein bisschen John Terry Training, um schnell zu werden. Ne?
In die Pötte zu kommen, ja, absolut.
Aber könnte das noch ein Ziel sein? Du bist ja eigentlich für Valencia avisiert, das ist dann halt später. Würdest du jetzt kurzfristig dann umswitchen und sagen, okay, ich versuch's dann trotzdem da mal?
Ja, also das ist halt wirklich, dieses Jahr ist echt in vielerlei Hinsicht, ich weiß, für andere auch, aber auch für uns Sportler echt herausfordernd, weil einfach nichts planbar ist. Man lebt als Sportler ja schon normalerweise davon, dass man irgendein Ziel sich steckt und dann einen Plan entwickelt, wie man dieses Ziel erreichen möchte. Und da gibt es dann irgendwelche Zwischenstationen. Dieses Jahr ist einfach erstmal drei Viertel, nein, das reicht gar nicht, 95% abgesagt worden. Und von dem wenigen, was noch nicht abgesagt wurde oder Bestrebungen da sind, dass es noch stattfindet, ist aber auch irgendwie so eine 50-50-Sache. Und ich wollte jetzt eh diese Woche, wenn ich morgen, mal gucken, wie der morgige Tag
wenn
so
vonstatten geht. Wenn du morgen überlebst, das hast du ja schon gesagt. Wenn du morgen
genau,
überlebst.
Dann wollte ich mal mit Renato telefonieren. Ich habe ihm natürlich auch die Infos geschickt, die wird er sicher schon gehabt haben. Der ist ja da bestens vernetzt in alle Welt. Aber habe ihm auch geschrieben, ja, sollen wir es dann London machen? Und ja, wir telefonieren mal am Wochenende in Ruhe. Ja, Valencia hätte ich im Elitefeld einen Startplatz sicher, weil Christoph Kopp, der sich bei mir um diese Wettkämpfe kümmert, tatsächlich sehr vorausschauend und ohne mein Wissen, schon im Mai, als ich gar nicht trainiert habe, einfach mal den geschrieben hat, der wird gern bei euch laufen im Dezember. Was natürlich vorausschauend war, weil Mitte Ende Mai war hier Schicht im Schacht, ne? Also die hatten natürlich, die waren längst voll, also die sind übervoll, kann man eigentlich sagen, was Elitefelder angeht, weil natürlich aufgrund dieser speziellen Konstellation, die jetzt ja wieder nicht mehr gilt, aber damals hieß es 1.12., bis dahin ist so eine Frozen Period, sage ich jetzt mal, wo halt keine sportliche Leistung als Olympia-Quali anerkannt wird. Dementsprechend haben sie natürlich alle auf das Wochenende danach gestürzt. Und da gibt es nun mal nicht mehr so viele Marathons. Fukuoka gibt es noch in Japan. Ich weiß aber nicht, ob der stattfindet aktuell, aber der wäre am selben Wochenende gewesen. Und jetzt ändert das natürlich wieder alles. Jetzt ist natürlich, klar, alle Marathons abgesagt, bis auf London. Elite möglicherweise rennen. Dann ist London jetzt plötzlich auch ein Thema, was vielleicht auch interessant ist. Das würde wiederum aber die Halbmarathon-WM ausschließen, sollte die stattfinden, was man ja auch wieder nicht weiß, weil die ist, glaube ich, ein Wochenende später, na, zwei Wochen später. Also das wäre mir, glaube ich, jetzt ein bisschen zu crazy. Also wenn man dann London wirklich all-in rennt und dann zwei Wochen später ein halber, ist, glaube ich, Quatsch. Aber ja, muss ich echt am Wochenende mal in Ruhe mit Renato drüber sprechen, was er da für sinnvoll hält. Und die andere Frage ist natürlich auch, ich bin jetzt nicht Eliud Kipchoge oder so, also ich weiß auch nicht, ob ich so kurzfristig da jetzt in London reinkomme. Klar, wenn es nur ein Rennen ist, Elite only, dann wird es jetzt denen nicht wehtun, ob da einer mehr oder weniger in der Startlinie steht, aber es wird auch ein paar mehr Leute als mich geben, die auf die Idee kommen, sage ich jetzt mal, wenn sie die News gelesen haben, zu sagen, hey, ja, London wäre dann doch gut, weil in Valencia bin ich vielleicht gar nicht drin oder so. Deshalb, ja, müssen wir das mal ein bisschen versuchen zu planen. Aber da ich ja im Oktober auch heirate, ich habe die Diskussion gerade häufiger zu Hause, es ist sehr schwer, irgendwas zu planen, weil sich ständig alles ändert. Auch Trainingslager ist schwer zu planen, andere Hochzeiten, zu denen man eingeladen ist, ist schwer zu planen und zuzusagen, weil vielleicht ist ja dann da wieder ein Rennen oder auch nicht. Und ja, das ist, also dieser Sommer ist echt anstrengend, also auch was mögliche Planungen anbelangt.
Schatz, lass uns doch die Flitterwochen in London verbringen. Düdelü, hast du einen Hintergedanken? Hintergedanken? Ich habe doch keine Hintergedanken. Ist klar. Ich meine, es klingt aber einen Hauch besser. Also jetzt nichts gegen Ferien in Polen, aber Schatz, lass uns mal die Flitterwochen in Gdynia machen. Klingt jetzt nicht so toll. Wobei der Sommer in Polen wirklich cool sein kann. Ja, und da ein bisschen durch die Felder zu rennen oder radeln oder was auch immer, das kann auch extrem cool sein. Aber ich sehe schon, du kriegst da noch sozialen Stress, ja, was macht man, ja, ist halt so, ja, das geht ja sehr, sehr vielen
Leuten.
Und
wenn Freunde sagen, wir würden in Venedig heiraten, ihr seid herzlich eingeladen, wollt ihr nicht dazukommen, ja, würde ich schon gerne, aber an dem Wochenende ist vielleicht das, oder vielleicht ist aber auch nicht das, wenn ich jetzt dann sage, ich starte da und dann sagen die wieder ab und ach, das ist wirklich, also, da sehe ich doch die alten Zeiten herbei, wo einfach mal Anfang des Jahres im Kalender stand, zum Beispiel Berlin-Marathon am letzten Septemberwochenende, so wie immer. Und dann war der da auch. Das waren noch richtig gute Zeiten für Sportler, muss ich sagen. Da wusstest du einfach, was Sache ist. Und dieses Jahr ist echt, also, ja. Wir machen das Beste draus.
Absolut, geht ja nicht anders. Ja, ich habe mich, weil ich den Startplatz letztes Jahr gewonnen habe, jetzt beim Davos-Triathlon angemeldet. Die wollen unbedingt stattfinden, haben auch eine Genehmigung, dass sie stattfinden dürfen. In der Schweiz ist die Situation ja im Moment gerade relativ gut. Ende August, letztes Augustwochenende, haben den Starterfelder auch deutlich reduziert auf insgesamt in allen Bereichen nur 700 Starter mit Rolling Start, also dass immer kleine Gruppen nur losgeschickt werden, ist alles cool. Bin drauf gekommen, weil du ja neulich vom Julia-Pass das Foto gepostet hat es bei dir auf Instagram,
gleich um die
Ecke, ein sehr, sehr schönes Foto geworden ist. Und das ist der kleine Nachteil an dieser Veranstaltung. Erstmal findet das ja insgesamt in Davos statt, das ist halt hoch. Da ist eben auch Laufen.
1600 Meter etwa, glaube ich.
Da ist auch Laufen schon nicht so ein Riesenspaß, weil der Puls gleich so hoch geht. Aber oh, ja. Damit man auch ein bisschen Spaß noch hat vorher, geht die Radstrecke Flüe La Paz einmal rauf und wieder runter.
Oh, ja. Ja, da bin ich, also ich bin mit dem Auto mal drüber gefahren.
Ja, mit dem Auto drüber fahren ist schon auch eng, aber in der Regel ist ja so, dass man mit dem Rad schneller runterfährt als mit dem Auto, weil die Kurven fährt man mit dem Rad eigentlich ein bisschen schneller als mit dem Auto. Aber das wird knackig, ne? Aber im Moment steht das noch und so hat man mal eine Ahnung von einem Ziel, ne? Eine Idee, ob es ein Ziel geben könnte. Das ist ja auch mal ganz schön, ne?
Klingt ambitioniert, aber bestimmt auch, also jetzt mal, der Wettkampf wird natürlich schon hart, die, wie du schon sagtest, Rahmenbedingungen in der Höhe sind natürlich nochmal ein bisschen andere und die zusätzlichen Höhenmeter der Radstrecke machen die Sache auch nicht leichter, aber es ist, das kann ich schon mal sagen, Davos war ich nur ein, zwei Mal, immer nur so für einen Tagesbesuch, aber ich war halt schon sehr oft in St. Moritz, was jetzt nicht sehr weit weg ist, also im Gegenteil, das ist ein Katzensprung fast, im August sehr, sehr schön, wirklich. Kann ich ganz vielen Leuten hier mal ans Herz legen, wer mal vielleicht im Sommer irgendwie Urlaub oder auch einen Wettkampf sucht, machen möchte. Diese Gegend, generell Engadin, Davos, St. Moritz, wunderschön. Also Juli, August ist sensationell dort. Also preislich natürlich, ja, Schweiz schon und dann eher auch noch ein bisschen in Schweizer Verhältnissen etwas höher. Aber wirklich naturmäßig und wettermäßig sensationell. Einer der schönsten Orte, wo man auch trainieren kann, finde ich.
Ja, Gesa Krause macht da ja gerade Trainingscamp vor den deutschen Meisterschaften, Richtig? Die Ende nächster Woche ja stattfinden. Die Läufer sind ja dabei, logischerweise. Und Gesa hat das schon immer als eine ihrer Trainingsbasen, vor allen Dingen Höhentrainingslager, so vor den großen Wettkämpfen dann immer wieder mal Davos genutzt, weil St. Moritz im Sommer die eine Rundbahn, die es da gibt, auch sehr, sehr voll sein kann und nervig sein kann, weil alle da rumtitschen aus der ganzen Welt.
Aus aller Welt sind alle Leute in St. Moritz, die laufen eigentlich so ungefähr.
Ja, und sie hat dann Denis Krebs noch an ihrer Seite, die, glaube ich, auf die 5000 geht bei den deutschen Meisterschaften. Constanze Klosterhalfen hat ja abgesagt, die deutschen Meisterschaften, weil sie...
Das habe ich noch nicht mitbekommen.
Ja, sie hat gestern abgesagt, sie kommt wohl Anfang der Woche erst aus den USA rüber, das ist natürlich auch, nachdem du so lange da drüben warst, reisetechnisch nicht ganz ohne, plus eine Anpassung, die du ja erstmal hast dann, weil wenn du monatelang drüben warst, wirst du natürlich auch schon mit Jetlag erstmal richtig zu kämpfen haben. Und sie wird dann in Monaco starten beim Diamond League. Und dann ziemlich sicher
sehr gut auch besetzt, schon habe ich gesehen.
Ja, die ist sehr gut besetzt, ja. Und dann macht ja ihr eigener Verein Bayer Leverkusen ein Sportfest an dem Sonntag nach den deutschen Meisterschaften. Vielleicht auch am Samstag? Nee, am Sonntag. Sonntag nach den deutschen Meisterschaften. Und da wird sie vermutlich auch rennen. Okay. Da ist ein Meilenrennen dann für sie wohl konstruiert. Also das ist so der Fahrplan da vor den Ladies. Ja, aber wir kommen von Vorbereitung und von Training und von Plänen und so weiter, weil ja nicht nur die Qualifikationszeiträume wieder verändert worden sind, sondern jetzt auch wieder neue Bestimmungen, was die Schuhe angeht. Ja, wir hatten ja das Thema Schuhe schon, ja, und haben uns über alle möglichen Schuhe. So, jetzt haben ja alle nachgezogen, nachdem Nike da was gemacht hat. On Running waren jetzt die letzten, die auch Carbon-Schuhe gebracht haben. Und jetzt müssen sie alle wieder anfangen nachzumessen, weil die Bestimmungen leicht verändert worden sind. Also wer da noch durchsteigen soll, ja, das ist schon wirklich eine crazy Nummer. Arne Gabius hatte, glaube ich, gestern oder heute einen Post, weil seine Nike-Schuhe nicht mehr auf der Bahn gelaufen werden dürfen. Denn auf der Straße darf man 40 mm Dämpfung haben.
Stack Height auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch ist.
Also Sohlendicke quasi. Fersenhöhe hinten, ne?
Ja, genau.
Der Fersenuntergrund praktisch, ja, also das, was unter der Ferse ist, 40 mm. Auf der Bahn aber darf man auf den Strecken zwischen 800 und 10.000 Meter nur 25 mm haben. Das heißt, man kann die schnellen Nike-Schuhe, die sehr beliebt sind, und du hast gesagt, du hast die jetzt schon bei Bahnrennen bei euch in Regensburg gesehen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht.
Ganz viel.
Ja, also, die darf man nicht mehr anziehen,
doch,
ab 1.12. Ja.
Genau, richtig, du sagst es. Also das ist so ein Trend, der sich jetzt, glaube ich, wirklich so seit dem letzten Jahr wirklich massiv entwickelt hat, dass du plötzlich, und das ist ja schon verrückt, weil ich weiß noch, als ich jung war, da war, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, wenn du auf die Bahn gehst, da werden Spikes angezogen, ganz klar, also das wurde gar nicht diskutiert, weil du hast mit den Dornen einfach besseren Grip im Tartan und oder auf Mondo oder wie auch immer. Und es sind natürlich leicht und wiegen nichts. Und das hat sich seit, ja, ich würde sagen, letztes Jahr ist mir schon bei einigen Rennen aufgefallen, vor allem auch in den USA, in Stanford, die 10.000. Da kann man ja noch drüber diskutieren, wenn ein Marathonläufer vielleicht auch mal wieder auf der Bahn eine 10.000 rennt, dass der sich dann vielleicht nicht die volle Dröhnung mit Spikes gibt. Das gab es ja häufiger schon. Aber in was für einer Massierung du teilweise jetzt siehst, dass damals waren es jetzt, weil da gab es noch nicht so viele andere Hersteller, die nachgezogen haben, aber da waren es fast ausschließlich Vaporflies. Brutal. Und das hat sich dieses Jahr also einfach nochmal fortgesetzt. Egal, da hast du hinschauen können, wo du wolltest. Schweizer Meisterschaften, die relativ früh ja schon auch ganz gute Zeiten produziert haben auf der Bahn. Selbst bei dem 3000er in Regensburg habe ich einige gesehen, jetzt hier beim 5000er sowieso auch. Und da kannst du überall schauen. Und das ist ja dann schon verwunderlich, wenn jemand freiwillig sozusagen einen Spike eintauscht gegen einen Straßenlaufschuh, dann hat das ja offensichtlich Gründe. Er fühlt sich mit diesem Schuh offensichtlich besser oder schneller oder keine Ahnung. Und ich denke, dass da jetzt World Athletics, also der Weltleichtathletikverband, genötigt gesehen hat, nochmal weiter nachzuregeln, sage ich jetzt mal. Sie haben es ein bisschen so erklärt, so habe ich zumindest gelesen auf die englische Pressemitteilung, dass das eine jetzt erstmal so eine Art Schnellschuss war im Frühjahr, das zu reglementieren, dass jetzt nicht solche, also keine 60 Millimeter werden sollen, dass man sich irgendwann mal gesagt hat, okay, wir müssen vor Tokio, da war ja Tokio noch Thema, weil es vor Corona war, wir müssen irgendeine Regel finden, dass es nicht komplett ausufert in so ein, in Englisch sagt man Arms Race, also so Wettrüsten, sage ich jetzt mal. Und da hat man sich irgendwie auf diese 40 Millimeter geeinigt. Das war dann erstmal so der erste kleine Schritt. Und dann haben sie es jetzt begründet, dass sie gesagt haben, naja, wir wollen jetzt aber das schon kleinteiliger, und es gibt natürlich auch Entwicklungen, was die Bahn-Spikes anbelangt, überwiegend jetzt, was man aus den USA da so gesehen hat, wo auch jetzt inzwischen mehr wieder mit Carbon gemacht wird, wo ja auch in der Halle schon mit dem ein oder anderen Swoosh-gesponserten Team ja auch sehr verrückte Zeiten über 3000 Meter bei den Damen erzielt wurden. Und ich glaube, man versucht das halt jetzt alles irgendwie ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, in gewissen Bahnen zu halten. Und ja, ich habe dann auch gestern mit einigen anderen internationalen Läufern darüber mich ausgetauscht, weil mein Rennen nächste Woche auch auf der Bahn stattfinden wird, wie denn die Situation sehen. Und die haben aber dann auch relativ schnell darauf verwiesen, dass das ja trotz anderer Einleitungstextes ja erst ab dem 1.12. gilt, also im weitesten Sinne halt für die nächste Saison, glaube ich, schon mal geregelt sein soll. Das heißt, bis dahin ist alles noch beim Alten, aber ab dem 1.12. dann keine ganz hohen Schuhe mehr, auf der Bahn zumindest.
Also dann ist vorbei mit High Heels, ne?
Ja, genau. Die High Heel-Zeiten werden dann auf der Bahn erstmal vorbei sein. Genau.
Da gibt es ja auch einen sehr schönen Wettbewerb, ne? High Heel-Wettrennen. Ja, aber ist, glaube ich, so kürzere.
Gab's das nicht in Berlin
ja,
mal
auf dem Kudamm genau, oder genau. So? Das sind so kurze Distanzen, die da gelaufen werden. Ne? Nur nochmal, also Wahnsinn, als Ergänzung, ja, für die kürzeren Distanzen auf der Bahn sind nur 20 Millimeter hinten erlaubt. Wobei die meisten Sprinter ja eher Fußkontakt haben, also sehr dünne oder feste Sohlen zum Boden, als jetzt wirklich eine Dämpfung, weil das wäre da eher kontraproduktiv. Aber eine andere Regel muss ja auch eingehalten sein. Es muss mindestens einen Monat vor dem jeweiligen Wettkampf freikäuflich zu erhalten sein, damit eben keine Ungerechtigkeiten für nicht vertraglich gebundene Athleten oder sagen wir mal nicht in der glücklichen Lage sich befinden, dass sie nämlich einen Vertrag haben mit einem bestimmten Ausrüster, damit jeder die Möglichkeit hat, die Schuhe frei zu kaufen. Das sind ja auch so Sachen, weil du sagst, World Athletics hieß ja früher mal IAAF, jetzt World Athletics. Seit einem knappen Jahr muss man sich auch erst dran gewöhnen. Und ja, der Chef Sebastian Coe war halt jahrelang und ist, glaube ich, auch immer noch in Lohn und Brot bei Nike, denn der hat einen Beratervertrag bei denen gehabt.
Ich glaube, er musste ihn dann aufgeben, als es publik wurde, also als er Präsident wurde und publik wurde, dass er da auf einer Payroll steht, dass dann doch gewisse Interessenkonflikte vielleicht möglicherweise mit sich bringt.
Ja, aber das ist natürlich trotzdem eine Verbindung, die, naja, also ein Geschmäckle hat, ne? Sagt man, glaube ich, bei euch, oder?
Absolut, wobei da ist er ja dann wieder in einer guten Gesellschaft generell bei World Athletics, weil da ist ja auch in der jüngeren und auch älteren Vergangenheit ist da ja über vieles nicht so, also erstmal nicht so genau drüber hinweg geschaut worden, sage ich jetzt mal. Den Diag-Prozess verfolge ich auch noch einigermaßen interessiert, muss ich sagen, aber ich komme gar nicht mehr hinterher,
was Präsident da wann, wo, wie
eingeschoben wurde und dass da irgendwann nur 20% von irgendwelchen Marketing-Etats tatsächlich bei World Athletics ankam und der Rest einfach in seinen Kreisen, sage ich jetzt mal, irgendwie versumpft ist, aber ja. so ist das halt im Funktionärswesen der großen, wie soll ich sagen, Verbände.
Absolut, ja. Wo wir schon bei Produkten sind, kleine Replik auf unser Special mit Wolfgang Feil beim letzten Podcast, den wir gemacht haben. Natürlich ist Wolfgang Feil nicht irgendeine Privatperson, aber es ist jemand, der sich wissenschaftlich und berufsmäßig mit der Ernährung auseinandergesetzt hat. Dass er natürlich als Mitbegründer von Ultrasports logischerweise da eine Nähe hat und hin und wieder ein Produkt genannt hat. Ich glaube, das ist einleuchtend. Wir haben in den Ausgaben, die wir davor gemacht haben, ja auch über andere Dinge gesprochen. Murten war so ein Beispiel, das ja sehr beliebt ist in der Marathonszene. Aber es hat ein paar Rückantworten, Anmerkungen und so weiter gegeben. Auch alles in Ordnung. Denn wir sind hier nicht die Hohepriester und die letzte Instanz der Weisheit, auch wenn ich das gerne wäre, bin ich aber nicht, für Ernährung oder Lauffragen oder was auch immer, ja, sondern wir wollen ja im Wesentlichen unsere Erfahrungen, ja, das, was wir erleben, weitergeben und im besten Falle zu Diskussionen anregen. Und dass eine Befassung mit speziellen Ernährungsfragen immer lückenhaft sein muss und immer auch bestimmte Bereiche ausklammert oder gar nicht beantwortet, ist es klar. Ich habe eine Zuschrift bekommen, da wird sehr ausführlich über eine Studie zu Erkältungskrankheiten Stellung genommen und den Einfluss von Vitamin D darauf. Diese Frage haben wir gar nicht behandelt letzte Mal, aber es ist ja schön, dass dadurch dann halt ein Zusatzaspekt wieder beleuchtet wird. Also versteht das halt hier wirklich als Anregung. Deshalb haben wir auch immer wieder auf Linklisten verwiesen, um sich tiefer in Dinge reinzufräsen. Aber natürlich ist es so, dass man wirklich sehr intensiv recherchieren muss im Netz, um halbwegs vertrauenswürdige Angaben zu bekommen, weil auch sehr, sehr, sehr viel Unsinn geschrieben wird im Netz. Gerade in Kommentarspalten und wer sich da alles meldet, auch zu homöopathischen Ansätzen und, haben wir auch nicht behandelt letzte Woche, auch um das klar zu sein.
Nee.
Aber da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Und in der Hinsicht, glaube ich, ist Wolfgang Feil sicher ein anderes Kaliber, was das angeht. Wir werden mit Sicherheit diese Themen nochmal aufgreifen, weil das so vielschichtig ist und so spannend halt auch.
Natürlich.
Und es keine letzten Wahrheiten sind. Religiöse Auseinandersetzung brauchen wir auch nicht.
Nee, um Gottes Willen. Nein, also wir werden ja immer mal wieder natürlich auch für euch versuchen, Gäste hier in die Sendung zu bekommen. Das können natürlich Athleten sein, wie wir es schon hatten, die da vielleicht irgendwelche Erfahrungen, die sie gemacht haben, mit euch teilen, irgendwelche motivierenden Ansätze vielleicht teilen. Wir werden aber natürlich auch versuchen, irgendwelche, sagen wir mal, Spezialisten auf ihrem Gebiet, wie es eben Wolfgang Feil ist, natürlich auch mal hier reinzubekommen und deren Philosophie hier zu erklären. Einige von euch kannten ihn ja offensichtlich auch schon, weil uns ja auch sehr viele Leute im Vorfeld schon geschrieben hatten, dass das ein absoluter Wunschgast wäre. Und das ist ja dann erstmal seine Philosophie und wie die sich auch natürlich über Jahre weiterentwickelt hat. Und dass das natürlich, wenn wir da über Beispiele wie von dem Frank Stäbler sprechen, der aufgrund der Abschaffung einer Gewichtsklasse dann sich eben da einige Kilo abtrainieren musste und das mit einer Ernährungsumstellung gemacht hat, dann ist das natürlich ein extremes Beispiel, was jetzt nicht so zu verallgemeinern ist, weil ich jetzt auch nicht davon ausgehe, dass die überwiegende Mehrheit unserer Zuhörer im absoluten Hochleistungssport unterwegs ist, also ohne, dass ich da jemandem zu nahe treten will, ganz und gar nicht, sondern ich möchte damit nur nochmal darauf verdeutlichen oder dass das, was zum Beispiel Frank Stäbler als Ringer macht oder was ich jetzt als Marathonläufer mache, natürlich wahnsinnig extrem ist. Und dementsprechend, das sagt ja Ralf auch oft genug, zum Glück ja auch, wenn wir die ein oder andere Trainingseinheit aus meinem Trainingsplan hier teilen, das ist ja dann erstmal nur so, dass ja ihr mal einen Einblick bekommt, was wir so machen, um vielleicht gewisse Leistungen dann auch irgendwo auf einer Straße abgeben zu können. Aber das ist natürlich halt keine Frage. Das ist Leistungssport, das ist kein Gesundheitssport, das ist extrem. Und dementsprechend war da zum Beispiel das Beispiel mit Frank von Wolfgang auch ein extremes Beispiel, weil er eben auch mit sehr vielen Hochleistungssportlern über die vielen Jahre schon zusammengearbeitet hat.
Ja, ich habe gleich noch zwei Beispiele für relativ normale Menschen, die ganz außergewöhnliche Leistungen vollbringen, laufend. Das ist wirklich unfassbar, diese beiden Geschichten. Aber vorher, es liegt mir auch am Herzen, du bist mit seinem Sohn noch gelaufen, wollen wir an einen Geburtstag erinnern. Ja, nicht jetzt schon, nicht jetzt schon gratulieren, weil vorher gratulieren bringt Unglück. Am kommenden Montag, ja, hat einer der bedeutendsten und legendärsten Marathonläufer aller Zeiten und sowieso Deutschlands, Waldemar Schipinski, nämlich Geburtstag, wird 70, Lenze jung, läuft immer noch. Naja, wir hoffen, dass er bei bester Gesundheit mit ein paar kleineren Feierlichkeiten, die große Feier, die er eigentlich geplant hatte, musste er leider absagen, war wegen Corona nicht möglich. Aber es gibt jetzt so über den Tag verteilt ein paar kleine Geschichten, dann begehen kann. Als Erinnerung, ja, zweimal Marathon-Olympiasieger 76 und 80. Ja, die Zeit ist immer noch Nummer 6 in Deutschland, die ja 76 in Montreal gelaufen ist, 2:09:55. Und er hält das inoffizielle Doppel mit seinem Sohn zusammen als Weltbestzeit, ja, weil Falk Schipinski, mit dem du ja auch noch zusammen auf der Straße oder gegeneinander auf der Straße gelaufen bist, der ist ja auch unter 2:14 gelaufen, also 4:23:50 ist, glaube ich, dieses Vater-Sohn-Doppel. Ja, das ist auch schon eine besondere Kiste, die beiden da hingezaubert haben.
Das muss man erstmal also wieder zwei so finden, Vater-Sohn-Kombi, dass man das überhaupt nochmal vielleicht gebrochen werden kann, sage ich jetzt mal. Nee, also ich habe Waldemar jetzt auch schon länger tatsächlich nicht mehr gesehen, aber immer wenn ich ihn gesehen habe, war er immer drahtig fit unterwegs, sage ich jetzt mal. Also der hat immer einen sehr vitalen Eindruck gemacht und ja gut, Falk sehe ich noch ab und zu, ist natürlich jetzt auch nicht mehr aktiv, sondern inzwischen in den elterlichen Betrieb ja eingestiegen. Aber man trifft ihn natürlich hier und da noch bei den sonst, wenn jetzt nicht Corona wäre, bei den sonst üblichen Veranstaltungen wie Berliner Halbmarathon, ist er oft immer im Livestream auch als Co-Kommentator dabei. Ja, sonst habe ich ihn oft früher in St. Moritz gesehen im Trainingslager, weil er auch oft im Sommer dort war und auch ein super Typ. Ja.
Ja, ich hoffe, er backt den Kuchen am Wochenende jetzt für Papa. Er hat den Sportladen des Vaters übernommen und sie sind wohl ganz okay durch die Krise gekommen jetzt in den letzten Monaten. Ja, die kleinen Lauf- und Sportläden haben ja doch ziemlich gelitten, nicht nur unter der Corona-Krise, sondern auch durch den Onlinehandel logischerweise. Wenn ihr irgendwo in der Nähe einen geilen Laufladen habt, geht mal vorbei. Also die Schuhe sind mindestens genauso gut wie die, die ihr online bekommt. Plus das gesamte Gehassel mit Hin und Her und Rücksenden, wenn es nicht passt. Oder mit den Return-Sachen, die dann gleich weggeschmissen werden und gar nicht mehr ausgepackt werden. Also ökologisch sicher nicht sinnvoll, entfällt dann. Außerdem kriegt ihr in der Regel dann eine super Beratung.
War ganz zu schweigen.
Ja, genau. Also gerade wenn man dann bei ehemaligen Läufern wie Falk oder Waldemar Schipinski landet, dann ist das natürlich schon richtig fundiert und das lohnt sich, dahin zu gehen. Und die kleinen Läden beleben ja auch nicht nur eine Fußgängerzone, sondern auch eine Szene. Ja, ihr habt ja auch so Läden da bei euch in Regensburg, die sich den Dingen noch verschrieben haben. Hat, glaube ich, jeder in seinem direkten Umfeld. Ja, stärkt mal die kleinen Läden, das hat schon was. Ja, die sind da mit so viel Leidenschaft und Herz dabei. Das macht schon Spaß, ja. So, jetzt noch zwei außergewöhnliche Sachen. Das wäre so richtig was für dich, ja, wenn du mal was...
Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was Ralf jetzt hier aus dem Hut zaubert.
Ja, also es gibt so eine Geschichte, da gibt es halt logischerweise auch eine Bestzeit, und zwar die Durchquerung Großbritanniens. Von ganz Süden bis ganz in den Norden. Also es gibt eine klassische Strecke, die auch entsprechend vermessen und rekordfähig ist. Die geht von Land's End in Cornwall, das ist ganz im Süden unten, nach Nordschottland oben hoch. Ja?
Ja.
Schlanke 874 Meilen. Ja, für euch nochmal rasch im Kopf umgerechnet 1406,5 Kilometer. 1406,5 Kilometer. Gelaufen. Ja, von Carla Molinaro, die einen neuen Rekord aufgestellt hat. Den alten Rekord gab es eigentlich erst aus dem letzten Jahr. So, was tippst du?
Ich habe keine Ahnung. Also die erste Frage, die sich mir einfach aufdrängt, ist, warum? Ja. Warum sollte man das machen?
Entschuldige bitte. Würdest du noch mal einen Blick auf deinen Trainingsplan werfen? Da fragst du oft dauernd, warum. Ja, also Entschuldigung, das ist jetzt eine Frage, die du nicht stellen darfst. Ja,
aber für 1400 Kilometer brauche ich auch ein paar Wochen, bis ich die in meinem Trainingsplan mal runtergerannt bin.
Das ist richtig. Ja, aber Carla Molinaro hat dafür nur 12 Tage, 30 Minuten und 14 Sekunden gebraucht. Boah, ja, das muss man sich mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. 12 Tage.
Rennt man das nonstop? Also, oder wie ist das mit Schlafen und Pausen? Ja, kurz, also, die kann ja nicht 12 Tage ohne schlafen.
Nee, nicht ohne, logischerweise, aber die schlafen halt kurz, ja. Das sind natürlich absolute Ausnahmebelastungen. Ja, die junge Dame hat auch ganz klassisch mit einem Marathon angefangen. Ah, okay. Der erste Marathon war in einem Langdistanz-Triathlon.
Ach, okay, krass. Ja, dann, ja.
Und hat dann halt einfach die Leidenschaft für sich sehr lange sportlich betätigen entwickelt. Ja, aber nehmen wir mal Race Across America, das ist ja so ein klassisches Radrennen quer durch die USA, einmal von Ost nach West, nee, von West nach Ost so rum. Da wird auch nur sehr, sehr kurz geschlafen zwischendurch. Ja, die legen sich kurz hin, lassen sich massieren und dann geht's weiter, ja. Aber 12 Tage lang. Jetzt brechen wir es mal ganz kurz runter, ja. Also die läuft jeden Tag über 100 Kilometer.
Pro Tag? Ja,
über 100 Kilometer pro Tag. 12 Tage, 30 Minuten und 14 Sekunden für 1406,5 Kilometer. Ja. So, und jetzt kommt noch einer, der noch einen draufsetzt. Ja, den,
jetzt bin ich gespannt, was kommt jetzt? Ja. Einmal quer durch Afrika, oder?
Nee, das ist, weil du sagst, das ist aber eine kurze Runde da, ne, für den Marathon angedacht in London. Ja. Ultra Dad, ja, Dirk Leonhardt, okay. ein ganz normaler Bankangestellter aus Hessen, aus der Nähe von Bruchköbel, der seinen gesamten Jahresurlaub darauf verwendet, um einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde zu ergattern. Ja, Philipp sitzt schon mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen da. Du ahnst schon, dass es besonders werden muss und es ist auch besonders. Der ist jetzt schon eine ganze Weile dran und er hat noch bis zum Samstag der nächsten Woche. Ja, und er hatte vorgestern seinen ersten Lauftag. Ja, man wird es vielleicht schon ahnen. Der möchte den längsten je gemachten Triathlon eingetragen bekommen ins Guinness Buch der Rekorde. Dafür braucht man halt eine Dokumentation, Videobelege und so weiter und so weiter. Du brauchst also immer einen Zeugen und das muss dann halt auch protokolliert werden alles. Der Junge ist 200 Kilometer schon geschwommen. 200 Kilometer. Ist 5400 Kilometer Rad gefahren. Ja, und das Ganze immer in relativ überschaubaren Runden, weil du musst ja auch verpflegt werden, du bist im normalen Verkehr unterwegs, das Schwimmen hat er in einem See gemacht, immer hin und her. Ja, das ist schon wirklich krass. Und jetzt muss er noch 1320 Kilometer laufen. Grob 2 Marathon am Tag. Ja.
Also gut, ich muss sagen, natürlich ist mir das Guinness-Buch der Rekorde ein Begriff. Ich besitze aber keins. Aber ich stelle mir dann immer die Frage, wenn ich jetzt sowas höre, wie kommt man denn da drauf? Also hat der das Guinness-Buch der Rekorde und blättert das einmal durch und denkt sich so, Mensch, ich würde auch gerne mal ins Guinness-Buch kommen, was könnte man denn machen? Und dann denkt er sich, Mensch, das ist richtig. Also das wird ja schon mal jemand wahrscheinlich vorher gemacht haben, nehme ich mal an. Er wird das jetzt dieses Format wahrscheinlich nicht erfunden haben. Das ist ja also... Ja, da fehlen einem die Worte. Das ist, also ich sag mal Chapeau, ne? Wer es mag, Respekt für deine Investment auch an Zeit und alles natürlich und auch an Leistung, keine Frage. Aber ja, also
ist der,
ich frag mich halt so, wie fällt einem das so ein? So, der wird jetzt nicht morgens am Frühstückstisch gesessen sein und hat sich gedacht, ach Mensch, ich hätte mal Bock auf so ein, wie auch immer man das dann nennt, Ultra-Triathlon mit 5400 so Kilometer genau. Radfahren. Ja. Also das wird einem ja wohl nicht einfach so mal einfallen wahrscheinlich.
Nee. Es gibt, also erstmal unter Ultra-Dad müsst ihr nur eingeben, findet ihr den, ja. Eine ganz tolle Seite.
Auf Instagram oder?
Eine ganz tolle Seite ist followmychallenge.com/live/Dirk. Ja, da könnt ihr live verfolgen, wo er sich gerade befindet. Ist gerade so auf der Schleife rund um Bruchköbel, so am nördlichen Punkt. Er hat auch eine Instagram-Seite, da kann man ihn auch wunderbar verfolgen. Ja, das ist schon speziell. Das ist schon wirklich speziell. Aber ja, das ist auch irgendwie unglaublich cool. Ja, weil der hat jetzt schon ziemlich viel hinter sich gebracht, wird immer mal wieder begleitet von Leuten, die sich da auf einer Radrunde anschließen. Und jetzt streikt natürlich sein Körper schon so ein bisschen, ja. Sein Physiotherapeut sagt wohl, ja, also dein Körper ist schon ganz schön zerstört und der hat noch über 1000 Kilometer, die er zurücklegen muss. Also,
und vor allem Laufen ist halt das, was Damage hinterlässt, sage ich jetzt mal. Ne? Also da sitzt du halt nicht auf dem Rad oder bist im Wasser, sondern das ist nun mal, da musst du halt dein Körpergewicht bewegen, logischerweise.
Ja, und vielleicht braucht er noch ein bisschen Unterstützung. Also wer in der Nähe ist von Bruchköbel, ja, gebt das mal ein.
Einfach mal vorbeischauen.
Also wirklich, ich glaube, da freust du dich über jeden Zuspruch, wenn da auch nur einer steht und ruft, hey Dirk, hau rein. Ja? Das kann schon weiterhelfen. Ja, du bist auch beim Physiotherapeuten gewesen und hast dich wieder mit mit Kinesiotape zukleistern lassen. Ja? Was ist denn da los?
Absolut. Ja, bei mir ist es natürlich auch so, dass meine Muskeln sich melden und sagen, hier, Kollege, wie schaut's aus? Was hast du noch so vor die Woche? Und hab lang keine Kinesiotapes mehr gehabt. Ich dachte, das wäre schon so ein bisschen out of fashion, sage ich jetzt mal. Aber heute kam eben auch Jan Kerler und meinte, du, pass auf, bevor du morgen hier loslegst, dann machen wir heute mal noch ein paar, legen wir noch mal ein paar Tapes an. Und das soll im Prinzip hauptsächlich, also so ist ja, ich glaube, der Stand heute, wie man die Sachen bewertet, das soll eigentlich hauptsächlich dazu dienen, dass durch die Bewegung, egal ob gehen oder natürlich dann beim Rennen, so ein bisschen diese Hautmuskelschichten gegeneinander bewegt werden und Durchblutung und Versorgung halt erhöht wird. Also es hat jetzt keinen klassischen, wie soll ich sagen, Tape-Effekt, dass man was, wie man das kennt, wenn man mal früher umgeknickt ist, dass man vielleicht ein Sprunggelenk tapet, um da mehr Stabilität reinzubringen, sondern es dient eher so ein bisschen der Regenerationsunterstützung und Durchblutungsförderung. Und ich habe mich jetzt nicht gewehrt. Also wir waren eigentlich schon fertig mit der Behandlung. Er meinte, ja, aber bleib kurz liegen. Ich hole noch was, wir machen was. Dass du bis morgen dann hoffentlich dann auch alles fresh bist. Und dann wurde ich noch ein bisschen zugeklebt, überwiegend eigentlich am Oberschenkel. Die kurze Hose, die ich heute anhatte, die war zum Glück so lang, dass man dann nicht komplett meinen Oberschenkel gesehen hat mit den verschiedenen Streifen. Hätte zumindest interessant ausgesehen in der Stadt, sage ich jetzt mal. Aber ja, gucken wir mal, wie das bis morgen dann ist. Für die Leute, die sich fragen, er spricht von morgen. Ja, wir sind heute wieder in unserem normalen Ablauf. Heute ist Donnerstag, wir nehmen heute auf. Ihr habt die Folge morgen und das heißt, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, bin ich quasi wahrscheinlich schon irgendwo am Leiden. wie wir es nächste Woche machen, wissen wir noch gar nicht genau, ne? Weil nächste Woche ist es so, unser Alltag hat uns wieder so ein bisschen. Also Ralf ist irgendwann schon relativ gegen Donnerstag? Nee, Freitag bist du. Freitag bist du schon auf dem Weg nach Berlin, denn alle schon mal ihr Fernsehtipp schon mal vormerken. Entschuldigung, Braunschweig natürlich, mea culpa. Er ist natürlich auf dem Weg nach Braunschweig, denn da sind deutsche Meisterschaften, die auch live im Fernsehen übertragen werden. Ich weiß jetzt nicht, welcher Tag welch.
Unser ARD ist der Samstag, 17:55 bis 19:30. ZDF-Kollegen übertragen am Sonntag, also wird relativ ausführlich übertragen. Endlich mal wieder geiler Sport, ja. Leider ohne Zuschauer,
genau, wisst ihr ja, aber ihr könnt schon mal gucken. Einschaltverpflichtung sozusagen, damit dann Ralf auch mal nicht nur hier im Podcast hört, sondern auch bei der echten Arbeit quasi. Nicht nur hier das, was wir machen, den Spaß, sondern auch mal so verfolgen könnt, was er eigentlich sonst macht. Und ich bin ab Donnerstag auf dem Weg nach Norwegen. So viel kann man ja schon mal sagen vielleicht, weil wir euch letzte Woche schon hingehalten haben und der ein oder andere schon nachgefragt hat, was denn da eigentlich los ist. Ich sag mal, wer jetzt investigativ unterwegs ist und so Sherlock Holmes-mäßig jetzt sich betätigen möchte, ich sag mal, wenn ihr da jetzt irgendwas googelt, Norwegen, Rennen, vielleicht noch ein paar andere Namen, also man kann vielleicht draufkommen, was das dann wird, mehr sagen wir noch nicht, sonst haben wir ja nichts mehr groß zu erzählen danach. Das heißt, wir wissen aber noch nicht, und das wollte ich eigentlich sagen, wie wir es nächste Woche machen, denn ich bin ab Donnerstag unterwegs und später geht auch nicht, weil ich bin dann schon in Norwegen, Ralf dann in Braunschweig. Wir versuchen am Mittwoch was aufzunehmen. Wie lang das dann wird oder nicht, das müssen wir mal gucken, aber vielleicht wird es einfach eine kurze, knackige Folge, dann können wir vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie es mir heute ergangen ist, was der Ralf am Wochenende so getrieben hat. Wir geben uns Mühe, da zumindest was Kleines noch rauszuhauen. Und ansonsten...
Lass mich noch mal ganz kurz fragen, morgen früh, wann läufst du los? Also 5 Uhr aufstehen, bügeln, Wäsche machen, Bisschen durchfegen zu Hause, ne? Schatzi, Kaffee ans Bett bringen.
Genau. Also das Problem ist ja folgendes, dass ich kann natürlich, ich bin um 5 Uhr auch, also da sind wir mal ehrlich, es ist nicht so, dass ich der geborene Frühaufsteher bin und um 5 Uhr morgens, also vorm Wecker schon aus dem Bett springe. Das wird sicherlich nicht der Fall sein. Das wird schon ein bisschen Überwindung kosten, auch wenn ich die letzten Einheiten immer so um 5:30 aufgestanden bin, aber morgens soll es echt heiß werden. Also der Plan ist, um 7 Uhr zu beginnen. Da ist noch relativ 15, 14 Grad und noch nicht so viel Wind auch. Das heißt, das wäre der Plan, dass wir da beginnen. Das heißt, du hast hauptsächlich ein bisschen Zeit, den ein oder anderen Espresso sich schon mal reinzulernen und vor allem was zu frühstücken. Also bei mir wird es morgen irgendwas Haferflockenmäßiges geben, weil das hält halt ein bisschen her auch. Und es sind gute Kohlenhydrate, vielleicht noch ein paar Beeren und so dazu. Das wird auf jeden Fall Frühstück und das brauchst du auch ein bisschen dann zum Verdauen und sowas. Also ja, noch früher aufstehen, das ist mir auch zu crazy. Also 5 Uhr, 7 Uhr ist der Plan. Und dann muss ich mir zwei weitere, wenn man so will, Hauptmahlzeiten einplanen. Eine, wenn ich direkt vom Training zurückkomme, quasi zweites Frühstück und dann eine spätes Mittagessen. Und dann hoffe ich, dass ich bis 6 Uhr wieder genügend Energie habe, um ja, die zweite Halbzeit zu starten sozusagen.
Gut, dann verabreden wir jetzt, dass wir um kurz vor 7 jeder eine kleine Videoaufzeichnung machen, die wir dann auf unsere Instagram- und Facebook-Accounts donnern. Ja, wie es dir geht und ich laufe dann morgen auch mal um 7, weil hier soll es auch scheiße heiß werden. Ja, das macht ja keinen Sinn, später zu laufen.
Ja, ja,
du genau, weißt hoffentlich zu wertschätzen, was das für mich bedeutet, ja, so früh überhaupt schon die Augen aufzuhaben, respektive zu laufen. Aber wir machen das so, ja, 7 Uhr verabredet, kurz vorher, kurzes Video aufzeichnen. Ja, du dann mit Goji-Bären und ich mit einem Grizzly-Bär im Magen und dann habe ich wahrscheinlich weniger Angstaugen als du vor deinem Programm da. Und dann wollen wir mal schauen, wie es dir dann geht. Ja, vielleicht nachher noch einen kleinen.
Das klingt doch gut. Und derjenige, der sich morgen um 6 Uhr schon unseren Podcast reingeballert hat, der weiß dann auch, von was wir sprechen. Genau. Weil die Leute, die uns jetzt zuhören, die denken sich morgen früh um 7 wahrscheinlich, was machen die da für Zeug? Ich habe gar keine Ahnung, um was es hier geht eigentlich. Aber das ist eine gute Idee, Ralf. Ja, das machen wir so. Wir werden uns morgen um 7 Uhr zu Wort melden. Und ja, hoffen, dass ihr natürlich wie immer Spaß an dieser Folge habt. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, gerne wie zu Anfangszeiten weiter in der Lauf-Community unseren Podcast verbreiten. Gerne auch, wer bei Apple vielleicht unseren Podcast hört, uns da eine Bewertung dalassen. Das kann man einmal mit der Sternebewertung machen und man kann uns auch gerne einen Kommentar dalassen. Das würde uns freuen und würde uns auch helfen, dass wir im Ranking so ein bisschen aufsteigen und in den Lauf-Themen noch ein bisschen relevanter werden. Also wir wollen uns nicht beschweren. Wir haben neulich mal wieder einen Blick, was nicht so häufig vorkommt, in die Statistiken geworfen. Und ja, ich muss sagen, ich habe einen kleinen Anfängerfehler gemacht. Ich dachte am Anfang, ich habe den Zeitraum nicht verändert, aber der Zeitraum geht ja immer mit. Dann habe ich irgendwann mal gemacht Zeitfreigabe und dann habe ich gesehen, ui, die letzten 11 Folgen haben doch schon echt viele von euch angehört. Und das war immer nur so ein Überblick über die letzten, keine Ahnung, 20, 30 Tage. Nee, das freut uns sehr, macht uns auch ein kleines bisschen stolz vielleicht und macht natürlich auch sehr viel Spaß, das hier weiterzutreiben. Aber genau, wenn ihr uns da einen Gefallen tun wollt, ich glaube, auf Spotify kann man da nichts machen, aber bei Apple oder sonstigen Plattformen, wo man uns eine Bewertung schreiben kann, würde uns das freuen. Und dann rollen wir das Sport-Podcast-Game mit uns Läufern mal ein bisschen von hinten auf.
Über 30.000 Hörer können nicht lügen, sage ich da immer. Ne? In dem Sinne sagen wir, keep on running, ja, macht was draus aus dem Wochenende, soll heiß werden, aber irgendwie ja auch schön werden. Also raus ins Gelände, viel Spaß dabei, tschüss, bis nächste Woche.
Genießt den Sommer, ciao, ciao. Thank you.